Bring ihn zu mir. Als die Braut aus der Kathedrale trat, war ihr Kleid mit Blüten bedeckt. Die Fee hatte aus dem Blut der Gäul weiße und aus dem der Menschen rote Rosen gemacht. Auf der Uniform des Bräutigams hatten sich die Flecken in Rubine und Mondstein verwandelt und die wartende Menge jubelte. Vielleicht fragten sich einige, wieso dem Paar so wenige Gäste folgten. Oder sie bemerkten die Angst auf den Gesichtern. Aber der Lärm auf den Straßen hatte die Schüsse in der Kathedrale übertönt. Die Toten schwiegen, und der König der Gäul stieg mit seiner Menschenbraut in die goldene Kutsche, in der vor langer Zeit auch schon Amalies Urgroßmutter zu ihrer Hochzeit gefahren war. Eine endlose Reihe von Kutschen wartete vor der Kathedrale, und die dunkle Fee blieb wie eine Drohung auf der Treppe stehen, während die überlebenden Gäul ein Spalier bildeten, aus dem es kein Entrinnen gab. Nicht einer der Kaiserlichen, die die wartende Menge bewachten, begriff, dass die Kutschen sich vor ihren Augen mit Geiseln füllten und dass eine davon ihre Kaiserin war. Sie schwankte, als Donnersmarck ihr in die Kutsche half. Er hatte das Blutbad ebenso überlebt wie zwei ihrer Zwerge. Einer von ihnen war Oberon, ihr Favorit. Er konnte kaum gehen und sein bärtiges Gesicht war verquollen vom Gift der Motten. Jacob wusste nur zu gut, wie der Zwerg sich fühlte. Er selbst war immer noch wie betäubt. Clara ging es nicht besser, und Valiant stolperte über die eigenen Füße, während sie die Treppe vor der Kathedrale hinunterstiegen. Jacob trug Fuchs auf dem Arm, damit die Gäul sie nicht fortscheuchten. Sie waren Geiseln und menschliche Dekoration, tarnendes Geleit für den Geliebten der Fee, dessen Truppen kaum einen Tagesmarsch entfernt standen.
»Was hast du getan, Jacob?«
Er hatte seinen Bruder beschützt, und Will lebte. Mit einer Haut aus Jade, doch er lebte. Und Jacob bereute nur eins, dass er die Weidenblätter verloren hatte und mit ihnen jede Hoffnung, sich und die anderen vor der dunklen Fee zu schützen. Sie sah Jacob nach, als er Clara mit Fuchs in die Kutsche folgte. Ihr Zorn brannte ihm immer noch auf der Haut, und er hatte sich nun auch die Kaiserin und mit ihr die halbe Spiegelwelt zum Feind gemacht. Alles, um seinen Bruder zu retten. Bevor sie losfuhren, kletterte zu jedem Kutscher ein Gäul auf den Bock. Sie stießen die Kutsche herunter, sobald sie eine der Brücken erreichten, die aus der Stadt führten. Die Gardisten, die das Brautpaar eskortierten, versuchten sie aufzuhalten, aber die dunkle Fee ließ ihre Motten los und die Gäul lenkten die Kutschen über die Brücke, die ein Vorfahre der Braut erbaut hatte, und von dort in eine der Straßen am anderen Flussufer. Ein Dutzend Kutschen, 40 Soldaten, eine Fee, die ihren Geliebten beschützte, eine Prinzessin, die zwischen Leichen geheiratet hatte, und ein König, der seiner Feindin getraut hatte und von ihr betrogen worden war. Er würde sich dafür rächen. Aber Jacob wiederholte sich immer wieder nur eins, während Valiant sich dafür verfluchte, dass er es für eine gute Idee gehalten hatte, auf eine kaiserliche Hochzeit zu gehen.
»Dein Bruder ist am Leben, Jacob. Nichts anderes zählt.«
Am Himmel trieben dunkle Wolken, als die Kutschen durch ein Tor fuhren, hinter dem eine Ansammlung schmuckloser Gebäude einen weiten Hof umstand. Jeder in Vena kannte die alte Munitionsfabrik und mied sie. Die Fabrik war verlassen, seit der Fluss vor ein paar Jahren über die Ufer getreten war und die Gebäude mit Wasser und stinkendem Schlamm gefüllt hatte. Während der letzten Cholera-Epidemie waren viele Kranke zum Sterben hergebracht worden. Aber die Gäul beunruhigte das nicht. Sie waren gegen die meisten Menschenkrankheiten immun.
»Was haben Sie vor?« flüsterte Clara, als die Kutschen zwischen den roten Mauern anhielten.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Jacob. Aber Valiant stieg auf die Kutschbank und lugte auf den verlassenen Hof hinaus.
»Ich habe da so eine Idee«, knurrte er.
Will war der Erste, der aus der goldenen Kutsche stieg. Dann folgten der König und seine Braut, während die Gäul die Geiseln aus den anderen Kutschen zerrten. Einer von ihnen stieß die Kaiserin zurück, als sie versuchte, zu ihrer Tochter zu kommen, und Donnersmarck zog sie schützend an seine Seite. Die dunkle Fee aber trat in die Mitte des Hofes und musterte die leeren Gebäude. Sie würde ihren Geliebten nicht noch einmal in einen Hinterhalt stolpern lassen. 5 Motten lösten sich von ihrem Kleid und flogen auf die leeren Gebäude zu. Lautlose Spione, geflügelter Tod. Die Gäul aber blickten ihren König an. 40 Soldaten, knapp dem Tod entkommen, auf dem Gebiet ihrer Feinde. Was nun? Fragten ihre Gesichter. Sie verbargen ihre Angst nur mühsam unter ihrem hilflosen Zorn. Camien winkte einen von ihnen zu sich. Er hatte die Alabasterhaut ihrer Spione. »Prüft, ob der Tunnel sicher ist.« Der König klang gelassen. Falls er Angst hatte, verbarg er sie besser als seine Soldaten.
»Ich verwette meinen Goldbaum darauf, dass ich weiß, wo sie hinwollen«, raunte Valiant,
als der Alabastergeul zwischen den verlassenen Gebäuden verschwand.
»Einer unserer dümmsten Minister hat vor Jahren zwei Tunnel nach Vena bauen lassen, weil er nicht an die Zukunft der Eisenbahn glaubte. Einer sollte diese Fabrik beliefern. Es gibt Gerüchte, dass die Goyle ihn mit ihrer westlichsten Festung verbunden haben und ihre Spione ihn benutzen.«
»Ein Tunnel.«
»Es geht wieder unter die Erde, Jacob.«
»Falls sie die Geiseln nicht vorher erschossen.« Die Goyle trieben sie zusammen und Jacob bückte sich nach Fuchs, damit sie zwischen all den panischen Menschenfüßen nicht verloren ging. Doch einer der Soldaten packte ihn und zerrte ihn grob zwischen den anderen hervor. Jaspis und Amethyst. Nessa. Jacob erinnerte sich noch gut daran, wie sie ihm die Skorpione auf die Brust gesetzt hatte. Fuchs wollte ihm nach, aber Clara nahm sie hastig auf den Arm, als die Goyle die Pistole auf sie richtete.
»Henzau ist mehr tot als lebendig«, zischte sie Jacob zu, während sie ihn mit sich zerrte. »Wieso lebst du immer noch?«
Sie stieß ihn über den Hof, vorbei an dem König, der mit Will neben den Kutschen stand und sich mit den zwei Offizieren besprach, die das Massaker überlebt hatten. Den Goyle blieb nicht viel Zeit. Bestimmt waren die Toten in der Kathedrale inzwischen entdeckt worden. Die dunkle Fee stand am Fuß der Treppe, die zum Fluss hinunterführte. Der steinerne Arm eines Anlegers ragte ins Wasser, auf dem der Abfall der Stadt wie eine schmutzige Haut trieb. Aber die Fee blickte hinein, als sähe sie die Lilien, zwischen denen sie geboren worden war.
»Sie wird dich töten, Jacob.«
»Lass mich mit ihm allein, Nessa.« Die Goyle zögerte, aber schließlich warf sie Jacob einen hasserfüllten Blick zu und stieg die Treppe wieder hinauf. Die Fee strich sich über den weißen Arm. Jacob sah Spuren von Baumrinde daran.
»Du hast hochgespielt und verloren?«
»Mein Bruder hat verloren«, gab Jacob zurück. »Er war so müde. Wie würde sie ihn töten? Mit ihren Motten? Durch irgendeinen Fluch?«
Die dunkle Fee blickte hinauf zu Will. Er stand immer noch neben Camien. Sie schienen mehr denn je zusammenzugehören.
»Er war alles, was ich erhofft habe«, sagte sie. »Sieh ihn an, all das steinerne Fleisch, nur für ihn gesät.«
Sie strich über die Rinde an ihrem Arm.
»Ich werde ihn dir zurückgeben«, sagte sie, »unter einer Bedingung. Bring ihn weit, weit fort, so weit, dass ich ihn nicht finden kann, denn sonst werde ich ihn töten.«
Jacob konnte nicht glauben, was er hörte. Er träumte. Das war es, irgendein Fiebertraum. Wahrscheinlich lag er immer noch in der Kathedrale und ihre Motten stießen ihm Gift unter die Haut.
»Warum?«
Selbst das eine Wort brachte er kaum über die Zunge.
»Warum fragst du, Jacob? Warum willst du wissen, ob es ein Traum ist? Wenn ja, dann ist es ein guter. Sie gibt dir deinen Bruder zurück.«
Die Fee antwortete ihm ohnehin nicht.
»Bring ihn in das Gebäude neben dem Tor«, sagte sie und wandte sich wieder dem Wasser zu. »Aber beeil dich. Und nimm dich vor Camien in Acht. Er wird seinen Schatten nicht gern verlieren.«
Jaspis, Onyx, Mondstein. Jacob verfluchte seine Menschenhaut, während er mit gesenktem Kopf den Hof überquerte. Von den überlebenden Goyle wusste bestimmt kaum einer, dass sie ihm ihr Entkommen verdankten. Zum Glück bewachten die meisten die Geiseln oder kümmerten sich um die Verwundeten, und Jacob erreichte die Kutschen, ohne dass man ihn anhielt. Kamien stand immer noch mit seinen Offizieren zusammen, doch der Alabaster-Gäul war nicht zurück. Die Prinzessin trat auf ihren Ehemann zu und redete auf ihn ein, bis er sie ungeduldig mit sich zog. Will folgte dem König mit den Augen, aber er ging ihm nicht nach.
»Jetzt, Jacob.«
Wills Hand fuhr an den Säbel, sobald er zwischen den Kutschen hervortrat.
»Wollen wir fangen spielen, Will?«
Sein Bruder stieß zwei Gäule aus dem Weg und begann zu rennen. Seine Wunden schienen ihn kaum zu behindern.
»Nicht zu schnell, Jacob. Lass ihn näher kommen, so wie du es getan hast, als ihr noch Kinder wart.«
Zurück zwischen die Kutschen, an der Baracke vorbei, in die sie die Geiseln gesperrt hatten. Das nächste Gebäude war das neben dem Tor. Jacob stieß die Tür auf, ein dunkler Flur mit vernagelten Fenstern. Die Lichtflecken auf dem schmutzigen Fußboden sahen aus wie verschüttete Milch. Im nächsten Raum standen noch die Betten für die Choleraopfer. Jacob versteckte sich hinter der offenen Tür, wie damals. Will fuhr herum, als er die Tür hinter ihm zuschlug, und für einen Atemzug zeigte sein Gesicht dieselbe Überraschung wie früher, wenn Jacob sich im Park hinter einem Baum versteckt hatte. Aber nichts in seinem Blick deutete darauf hin, dass er ihn erkannte. Der Fremde mit dem Gesicht seines Bruders. Den goldenen Ball fing Will trotzdem. Die Hände hatten ihr eigenes Gedächtnis.
Fang schon, Will.
Der Ball verschluckte ihn wie der Frosch die Fliege. Und auf dem Hof blickte der steinerne König sich vergebens nach seinem Schatten um. Jacob hob den Ball auf und setzte sich auf eines der Betten. Sein eigenes Gesicht blickte ihm aus dem Gold entgegen, verzerrt wie im Spiegel seines Vaters. Er konnte nicht sagen, was ihn an Clara denken ließ. Vielleicht war es der Krankenhausgeruch, der immer noch zwischen den Mauern hing, so anders und doch derselbe wie in der anderen Welt. Aber für einen Moment, nur einen kurzen Moment, ertappte er sich dabei, dass er sich ausmalte, wie es wäre, den goldenen Ball einfach zu vergessen oder ihn in die Truhe in Chanuts Gasthaus zu legen.
»Was ist los mit dir, Jacob? Wirkt das Lerchenwasser immer noch? Oder hast du Angst, dass dein Bruder, selbst wenn die Fee ihr Versprechen hält, für immer der Fremde bleiben wird, dem der Hass auf dich das Gesicht entstellt?«
Die Fee erschien so unvermittelt in der Tür, als hätte er sie mit seinen Gedanken herbeigerufen. »Sieh an«, sagte sie und musterte den goldenen Ball in Jacobs Händen. »Ich habe das Mädchen gekannt, das mit diesem Ball gespielt hat, lange bevor du oder dein Bruder geboren wart. Sie hat nicht nur einen Bräutigam damit gefangen, sondern auch ihre ältere Schwester. Und sie 10 Jahre nicht wieder hinausgelassen.« Ihr Kleid wischte über den staubigen Boden, als sie auf Jacob zutrat. Er zögerte, doch schließlich legte er ihr den Ball in die Hand. »Zu schade«, sagte sie, während sie ihn an die Lippen hob. »Dein Bruder ist so viel schöner mit einer Haut aus Jade.« Dann hauchte sie auf die schimmernde Oberfläche, bis das Gold beschlug, und gab Jacob den Ball zurück.
»Was?«
fragte sie, als er sie zweifelnd ansah.
»Du traust der falschen Fee.«
Sie trat so nah an ihn heran, dass er ihren Atem auf seinem Gesicht spürte.
»Hat meine Schwester dir gesagt, dass jeder Mensch, der meinen Namen ausspricht, des Todes ist? Er wird langsam kommen, wie es zur Rache einer Unsterblichen passt. Vielleicht bleibt dir noch ein Jahr, aber du wirst ihn schon bald spüren. Ich zeig ihn dir.«
Sie legte ihm die Hand auf die Brust, und Jacob spürte einen stechenden Schmerz über dem Herzen. Blut sickerte ihm durchs Hemd, und als er es aufriss, sah er, dass die Motte auf seiner Haut zum Leben erwacht war. Jacob packte ihren angeschwollenen Leib, aber sie hatte die Krallen so tief in sein Fleisch geschlagen, dass es sich anfühlte, als risse er sich das eigene Herz aus der Brust.
»Man sagt, für Menschen fühlt die Liebe sich an wie der Tod«, sagte die Fee. Ist das wahr?«
Sie zerdrückte die Motte auf Jacobs Brust, und es blieb erneut nichts als ein Abdruck auf seiner Haut.
»Lass deinen Bruder heraus, sobald das Gold nicht mehr beschlagen ist«, sagte sie. »Es wartet eine Kutsche am Tor für dich und die, die mit dir gekommen sind. Aber vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Bring ihn so weit fort von mir, wie du kannst.«